Unser nächster Referent geht es europäischer an. Er nimmt sich als Fluchtpunkt auch das Jahr 2030, das heuer ja schon öfter erwähnt wurde, aus vielen Gründen, auch wegen dieser Absicht, bis 2030 eben mehr oder weniger nur mehr erneuerbar zu sein. Es ist Christian Redl, er ist Teil des Thinktanks Agora Energiewende. Das ist ein unabhängiger Thinktank, der finanziert wird von der European Climate Foundation und der Stiftung Mercator. Und der Fliegenschnee hat vor dem Gespräch gemeint, so etwas würde er sich für Österreich auch wünschen, haben wir nicht, aber wir haben den Herrn Redl da und ich bitte ihn um seine Ausführungen.
Ja, danke Herr Zeller für die freundliche Einführung. Sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich sehr, jetzt auf den sehr interessanten Vortrag von Herrn Christine aufzubauen. Ich werde mir erlauben, hauptsächlich zur europäischen Energiewende zu sprechen, ein paar Punkte auch zu Deutschland, da ist aber eh auch schon einiges gesagt worden. 2030, wie gesagt, als wichtiger Zwischenschritt hin zur vollständigen Dekarbonisierung unserer Energiesysteme. Wenn wir den europäischen Regulierungsrahmen anschauen, der jetzt auch gerade im Kontext dieses Clean Energy for All Europeans Pakets verhandelt wird, dann ist der Startpunkt die Zielerklärung mindestens 27% Erneuerbare im gesamten Energiemix. Das bedeutet umgelegt für das Stromsystem zumindest 50% erneuerbaren Strom im europäischen Stromsystem. Ich komme später nochmal zurück, dass es eigentlich mehr sein sollte als diese 50%, aber der Vorschlag der EU-Kommission würde eben mal diese 50% bedeuten. Gleichzeitig bedeutet es auch, um die Klimaziele zu erreichen, nicht nur den Ausbau der Erneuerbaren, die Erhöhung der Energieeffizienz, sondern auch einen sehr signifikanten Rückgang der europäischen Kohleverstromung. Und um tatsächlich die Ziele zu erreichen, müsste eigentlich bis 2030 circa die Hälfte der europäischen Kohlekraftwerke stillgelegt werden. Also eine sehr, sehr starke Herausforderung. Der Herr Christine hat es gesagt, die Konsequenz aus erneuerbaren Ausbau mit dem Fokus auf Windkraft und Photovoltaik, die werden ca. 2/3 dieser erneuerbaren Stromerzeugung im Jahr 2030 in Europa generieren, bedeutet, dass das System flexibler werden muss. Flexibilität ist sozusagen das zentrale Paradigma dieses neuen Stromsystems, wurden auch schon angesprochen, die diversen Flexibilitätsoptionen, die es dann tatsächlich auch brauchen wird. Das ist, aus unserer Sicht ist das tatsächlich ein Mix, wo der Netzausbau eine sehr wichtige Rolle spielt, sowohl was jetzt das sozusagen nationale Netz, aber auch die grenzüberschreitenden Leitungen betrifft. Hier mal dargestellt, wiederum für 2030, in einer Woche für den zentral-westeuropäischen Strommarkt, also Österreich, Deutschland und die westlichen Nachbarländer. Da sieht man tatsächlich, dass diese Fluktuationen, diese stündlichen Fluktuationen von Photovoltaik und Windkraft im gesamten Marktgebiet auch relativ stark vorliegen werden. Und gleichzeitig muss dann sozusagen das Graue in dieser Grafik die konventionelle Erzeugung der Spiegel der Erneuerbaren werden. Insofern geht es auch darum, die konventionellen Kraftwerke weiter zu flexibilisieren. Aber natürlich diese pinke Linie, die stündliche Nachfragelinie, das ist auch ganz ein zentraler Hebel zur Flexibilisierung. Demand-Side-Response wird hier auch eine wichtige Rolle spielen müssen. Gleichzeitig bietet das natürlich auch die Chance, über die auch vom Herrn Christine angesprochene Sektorkopplung, hier die Nachfrage weiter zu flexibilisieren. Also dieses Portfolio sozusagen an Flexibilitätsoptionen wird es brauchen. Einige sind schon da, müssen weiter ausgebaut werden, andere müssen neu ins System reinkommen. Wo stehen wir allerdings aktuell sozusagen als Startpunkt auf dieser Reise? Der Anteil der Erneuerbaren wächst im europäischen Stromsystem. Letztes Jahr ca. 30% des Stroms in Europa kam aus Erneuerbaren. Wenn man reinschaut, ist tatsächlich wiederum das Wachstum hauptsächlich im Windkraft- und Photovoltaikbereich. Und Wasserkraft stagniert relativ gesehen, das Potenzial ist natürlich schon relativ erschöpft und bei Biomasse ist es dann auch eine Kostenfrage, was den Ausbau betrifft. Also sozusagen auf der grünen Seite gibt es eine Entwicklung hin in die richtige Richtung. Gleichzeitig wird diese Entwicklung von einem absolut unzureichenden Rückbau der konventionellen Kapazitäten, speziell der Kohlekapazitäten, begleitet. Sie sehen hier links dargestellt für die EU die Steinkohleverstromung. Also die unterschiedlichen Farben sind zunächst mal die fünf wichtigsten Steinkohleländer. Das ist Deutschland, England, Polen, Spanien, Italien, und dann der oberste Block sind die restlichen EU-Länder. Und da sieht man eigentlich, dass in den letzten 7, 8 Jahren es zwar einen Rückgang der Steinkohleverstromung gegeben hat, aber der letztendlich nur in einem Land stattgefunden hat, und das ist England. Warum ist das passiert? Weil hier in England ein zusätzliches Instrument eingeführt wurde, der sogenannte Carbon Floor Price, also quasi ein Top-up auf den europäischen Emissionshandelspreis. Und nur der hat sozusagen diesen Rückgang bewirkt. In allen anderen Ländern sehen wir mehr oder weniger konstante Zahlen, was wiederum eben mit dem Nicht-Funktionieren oder nicht-optimalen Design des europäischen Emissionshandels zu tun hat. Ich komme da später nochmal drauf zurück. Ja, noch schockierender ist letztendlich die Abbildung rechts. Das ist die Braunkohleverstromung in der EU über die letzten 7 Jahre. Und hier sehen wir, dass sozusagen die Zahlen konstant bleiben und Polen in Pink und Deutschland in Violett sozusagen 2/3 hier der europäischen Braunkohleverstromung beitragen. Und letztendlich, was glaube ich beim Blick auf Deutschland oft fehlt, einerseits Vorreiter im Bereich des erneuerbaren Ausbaus, aber relativ auf der Bremse stehend bislang, was die Kohleverstromung betrifft. Also 50% des europäischen Braunkohlestroms kommen aus Deutschland. Wenn man es jetzt ein bisschen sammelt und sortiert, kann man sozusagen für den Blick in die Zukunft sagen, dass die westlichen EU-Mitgliedstaaten den Kohleausstieg verkünden. Das ist im Wesentlichen dann ein Steinkohleausstieg, Ost- und Südosteuropa nicht. Da gibt es, wie wir gesehen haben, noch sehr viele Braunkohlekapazitäten. In Deutschland wird das Thema gerade diskutiert. Das ist tatsächlich jetzt ein sehr spannendes Jahr, was diese neue Strukturwandelkommission, wie sie heißt, bis Ende des Jahres in Deutschland erarbeiten soll. Hier soll es tatsächlich auch dann um ein Ausstiegsdatum gehen. Insofern sehr spannende Diskussionen, die da in Deutschland stattfinden werden. Als Konsequenz der Bilder, der bislang gezeigten Bilder, können wir mal sehen, dass letztendlich die CO2-Emissionen im europäischen Energiesystem mehr oder weniger stagnieren. Im Bereich der Kohleverstromung gibt es leichte Rückgänge aufgrund dieser leicht reduzierten Steinkohleverstromung, wobei in den anderen energiebedingten Emissionssektoren, also Verkehr und Wärme, letztendlich in den letzten 10 Jahren die Entwicklung stagniert innerhalb der EU. Das zeigt auch, dass die Energiewende tatsächlich bis jetzt eher eine Stromwende war. Hier am Beispiel Deutschlands dargestellt. Es gibt dieses kontinuierliche Wachstum im erneuerbaren Bereich, im Stromsektor, allerdings nicht im Wärme- und Verkehrssektor. Was heißt das jetzt für einige zentrale Maßnahmenpakete und Strategien, um diese 2030-Ziele trotzdem zu erreichen? Hier mal dargestellt am Beispiel Deutschland, aber ich glaube, sozusagen was die Strukturen oder die Effekte betrifft, ist das relativ verallgemeinerbar. Es braucht zunächst mal einen verbindlichen Zielkanon im Bereich Energieeffizienz, erneuerbare und fossile Energien. Für die Energieeffizienz, bislang ja Stiefkind in der Energiepolitik in vielen Ländern, so auch in Deutschland, wird es massive Anstrengungen notwendig machen. Der erneuerbaren Anteil, das wäre so eine Daumenregel, nicht nur für Deutschland, ist zu verdoppeln bis 2030, um die Klima- und Energieziele zu erreichen. Und der Kohle- und Ölverbrauch wäre sozusagen auch als Daumenregel für Deutschland und andere Länder zu halbieren. Das wäre sozusagen mal dieser verbindliche Zielkanon. Dann braucht es natürlich Instrumente und Maßnahmenpakete, um diese Ziele zu erreichen. Ein Punkt, den der Herr Christine auch angesprochen hat, Sektorkopplung, wie bekommt man mehr erneuerbaren Strom in die Sektoren Verkehr und Wärme als kosteneffiziente Dekarbonisierungsoption rein, spitzt sich dann letztendlich auch an der Frage der staatlich regulierten Preisbestandteile. Der Herr Zeller hat die Netztarife genannt. Hier sehen Sie mal den Vergleich für Deutschland, wie die unterschiedlichen Energieträger, Strom, Kraftstoffe, Erdgas in den Endverbrauchssektoren einerseits besteuert, aber auch mit Abgaben und Umlagen belastet werden. Und hier sehen wir, dass sozusagen der grünste Strom oder der grünste Energieträger im deutschen Energiesystem am stärksten belastet wird. Das heißt, es ist natürlich absolut hinderlich, wenn es um eine vermehrte Nutzung von erneuerbaren Strom in den Sektoren, in anderen Sektoren geht. Ein wesentlicher Punkt, der auch nicht nur in Deutschland, in vielen EU-Ländern ist es so, fehlt, ist das Thema CO2-Bepreisung. Es gibt den europäischen Emissionshandel, der sozusagen die Großemittenten umfasst, aber im Endverbrauchsbereich gibt es da im Wesentlichen keine direkte CO2-Besteuerung. Das heißt, auch das wäre sozusagen ein notwendiger Schritt für die sektorübergreifende Energiewende. Den Emissionshandel habe ich kurz mal erwähnt. Der sollte ja eigentlich diesen konventionellen Teil der Energiewende-Transformation schultern. Die erneuerbaren Förderpolitiken, den Ausbau der Erneuerbaren ermöglichen und dann den Emissionshandel dann sozusagen zur Stilllegung der alten Braun- und Steinkohlekraftwerke und zum Fuel-Switch zwischen bestehenden Kohle- und Gaskraftwerken beitragen. Letztendlich ist dieses System allerdings überaus gestartet. Also seit seiner Implementierung im Jahr 2008 ist er eigentlich nur hat es nur im Jahr 2008 eine tatsächliche Knappheit an CO2-Zertifikaten gegeben. In allen anderen Jahren bislang war die Menge der ausgegebenen Zertifikate oder der zu Versteigerung freigegebenen Zertifikate über dem tatsächlichen Bedarf der energieintensiven Industrien und der Energiewirtschaft. Das heißt, der CO2-Preis liegt sozusagen im Keller und kann nicht diesen Anreiz geben, auf der fossilen Seite des Systems diese Transformation zu stemmen. Jetzt hat es zwar vor kurzem eine Reform in Brüssel dazu gegeben, die ist auch grundsätzlich zu begrüßen. Gleichzeitig ist es auch nur ein kleiner Schritt hin zu einem funktionierenden System. Das heißt, hier gibt es jetzt verstärkt Diskussionen, ob einzelne Länder nicht einem Beispiel England folgen und einem regionalen Mindestpreis zum Beispiel implementieren. In Frankreich ist es geplant, die Niederlande will das auch, einige skandinavische Länder sind hier auch interessiert. Das heißt, es wäre sicher ein sehr relevanter Schritt, um die Energiewende gemeinsam koordiniert in Europa weiterzubekommen. Ein Punkt, der auf jeden Fall auch ein reformierter Emissionshandel und ein regionaler Mindestpreis nicht allein leisten wird können, ist das Thema Kohleausstieg. Hier braucht es tatsächlich staatlich regulierte Politiken zum Phase-out der existierenden Kohlekraftwerke. Das ist sozusagen das größte Problem, wenn man Strommarktdesign diskutiert, dass es hier massive Überkapazitäten gibt und die im aktuellen Marktumfeld einfach Teil des Systems bleiben, insofern die Flexibilisierung behindern und insofern natürlich auch das Erreichen von übergreifenden Emissionszielen verunmöglichen. Das heißt, hier auch wäre es ganz entscheidend in diesem Jahr, wo das Thema Energiepolitik und Klimapolitik zwischen den Mitgliedstaaten sehr stark diskutiert wird, auch im Hinblick auf die österreichische Ratspräsidentschaft, diesem Thema eine wichtige Rolle in den Verhandlungen zukommen zu lassen. Da geht es um so technische Details wie welche Kraftwerke dürfen in eventuell zu implementierenden Kapazitätsmärkten vergütet werden, also Grenzwerte für die CO2-Performance, aber auch natürlich um strukturelle Maßnahmen aus dem EU-Budget, um speziell die Regionen in Süd- und Südosteuropa hier zu unterstützen bei einem allfälligen Strukturwandel. Zu guter Letzt, mein letzter Punkt, ich habe eingangs erwähnt, dass die aktuell diskutierten Ziele im EU-Kontext einen erneuerbaren Anteil von ca. 50% bedeuten würden. Letztendlich muss man dazu sagen, dass diese abgeleiteten Ziele aus Simulationen, aus Optimierungen kommen, die veraltete Technologiekostenannahmen getroffen haben. Speziell im erneuerbaren Bereich wurden die von der Kommission zugrunde gelegten Kosten, Investitionskosten in der Simulation für das Jahr 2050 bereits aktuell vom Markt unterboten. Das heißt, es ist sozusagen volkswirtschaftlich sinnvoll, hier die Ziele zu erhöhen. Gleichzeitig mit Blick auf Paris-Abkommen und Verpflichtungen kann man auch durchaus die Aussage treffen, dass die aktuellen Ziele einfach nicht konform sind mit diesen Verpflichtungen im Rahmen des Paris-Abkommens. Ich will da nicht in die Details einsteigen. Das ist eine Veröffentlichung der IRENA, der Internationalen Erneuerbaren Energieagentur, vom Jänner. Und die zeigt letztendlich, dass der Anteil, der möglich ist, was die Erneuerbaren im Stromsystem betrifft, natürlich sehr stark vom Anteil der Energieeffizienz oder des Energieeffizienzziels abhängt. Und alle grünen sozusagen Zahlenwerte hier jenseits 30% kommen zu einem volkswirtschaftlichen Nutzen in Europa. Und der Vorschlag der EU-Kommission war ja 27% Erneuerbare und 30% Energieeffizienz. Wenn man hier die Energieeffizienz erhöht, kann man sozusagen mit volkswirtschaftlichen Nutzen den erneuerbaren Anteil auf 35% erhöhen, kommt sozusagen hier auch der Paris-Verpflichtung und Erfüllung näher und hat auch noch breitere volkswirtschaftliche Benefits. Das heißt, wir gehen davon aus, dass auch dieses Jahr tatsächlich nochmal diese Intensität der Zieldiskussion in Europa stattfinden wird und letztendlich auch stattfinden muss. Ich denke sozusagen als Abschlussresümee ist es ein absolut entscheidendes Jahr, was die europäische Energiewende betrifft. Es gibt sozusagen bislang, glaube ich, die Tendenz eher in Silos Aspekte zu diskutieren, Erneuerbaren losgelöst vom Marktdesign, Marktdesign losgelöst von bestehenden Überkapazitäten im Stromsystem, den Emissionshandel losgelöst von Strukturwandel zu diskutieren. Und ich glaube, ein wesentlicher Schritt, abseits jetzt der Maßnahmen und Strategien, die hier ein bisschen stichwortartig erwähnen wollte, ist auch diese auf politischer Ebene Wechselwirkungen stärker zu berücksichtigen. Insofern freue ich mich auf die Diskussion dazu und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.